Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Ich bin so enttäuscht wie noch nie in meinem Leben. Dann fahren wir hier alles an die Wand. Das sind physikalische Gesetze der Ökonomie. Wenn so etwas passiert, dass Parteiinteressen oder Privatinteressen das öffentliche Interesse beschädigen, dann ist das wie eine Korruption, dass eine EZB grüne Politik macht, ist für mich ein Skandal erster Güte. Wenn wir diesen Weg nicht gehen jetzt in Frankreich und Deutschland, dann werden wir innerhalb der nächsten 2 Jahre Krisenlagen erleben. Dagegen war die Griechenland-Krise ein Spaß.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem hochkarätigen Gast, den ihr sehr schätzt. Er ist Chefvolkswirt der Netfonds AG und ist Finanz- und Börsenexperte. Herzlich willkommen, Volker Hellmeier.
Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen, lieber Mario.
Volker, sehr schön, immer eine Ehre, dich zu Gast zu haben, und du stehst ja für Klartext und Expertise, das ist immer eine geniale Mischung, und da fangen wir doch gleich mal an, Klartext und Expertise. Ich habe mir 7 schnelle Fragen für dich überlegt, für den Start. Bist du parat? Top. Nummer 1, sind die Märkte überbewertet, ja oder nein?
Nein, sie sind nicht überbewertet, aber sie sind nicht günstig bewertet. Temporäre Rücksätze ja, Trendwechsel nein.
Gibt's noch in diesem Jahr Frieden in der Ukraine?
Ich würde gern sagen ja, nein, 2026.
Welche Note gibst du schwarz-rot bislang?
Also die Frage ist jetzt, sind wir im Schulsystem in Bayern oder in Sachsen oder in Bremen?
Ich würde sagen Bayern.
In Bayern ist eine satte 5, Punkt.
Da müssen wir natürlich gleich drüber sprechen, auch wie man es besser machen kann natürlich. Kommt noch eine heftige Korrektur in diesem Jahr? Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, aber ist die Frage, wird es eine heftige?
Nein, es wird keine heftige. Korrekturen 5, 7, 8% sind immer drin. Aber was wir haben, ist nach wie vor eine hohe Absicherung innerhalb der professionellen Portfolien. Und das ist das, was wir in den letzten 2 Jahren sehen, die Korrekturen gehen nicht an ihre Grenzen, an die Möglichkeiten ran, sondern sterben vorher ab, weil einfach die Positionierungsgrade dafür zu wenig euphorisch sind. Das ist der Grund, warum Korrekturen ja, Trendwechsel nein.
Aber gibt es eine Ernüchterung nach der Zinssenkung am 17. September in den USA? Ein Sell-the-News-Event sozusagen.
Ja, das ist durchaus kurzfristig denkbar, über 1-2 Tage, aber nicht nachhaltig. Warum? Weil wir leiten jetzt eine Zinssenkungsspirale ein in den USA, in meinen Augen über die nächsten 6-9 Monate mit einem Volumen von 1 bis 1,25%. Und insofern ist der erste Schritt dann auch wieder die Fantasie für den zweiten. Also kurzfristig ja, sell on good news, aber nicht nachhaltig.
Steigt Gold bald auf $4,000?
Ja, ist nicht eine Frage des ob, sondern des wann.
Das ist eine steile These. Und dann, welche Aktie hast du zuletzt gekauft?
BASF, heute.
Stark, da bin ich gespannt.
Verkauft bei 47,48, heute unter 44 wieder eine Basisposition aufgebaut.
Bonusfrage, wann schießt der HSV das erste Tor
dieser Saison? Gegen Heidenheim am Wochenende, ja.
Ja, wenn es da nichts wird, dann glaube ich, wird's die ganze Saison nichts. Ich drücke die Daumen. Volker, lass uns gleich über die Börse sprechen. Vorher eine Sache, die, glaube ich, ja, viele verblüfft hat, umgetrieben hat. Wir kommen natürlich auch noch zur Politik. Heidi Reicheneck hat vor kurzem in einem Stern gesagt, das in der DDR war kein Sozialismus. Bringt's das irgendwie gerade gut auf den Punkt, unsere Lage politisch in Deutschland, die Wirtschaft? Was hast du dir gedacht, als du das gelesen hast?
Ich habe mir erst mal gesagt, der Begriff Sozialismus stellt ein Ideal dar. Und der Mensch ist dafür nicht reif. Wir nennen viele Systeme sozialistisch und sie sind autokratisch, aber nicht sozialistisch im Sinne des wirklichen Sozialismus. Insofern möchte ich dir, Frau Reicheneck, gar nicht weiter viel Raum geben, weil ich bin relativ schockiert, weil es gibt einen Track Record. Der Track Record ist der seitdem es Sozialismus gibt und Kommunismus. War jeder Sozialismus, Kommunismus eine Fake-Nummer, wie gesagt, weil der Mensch dem Ideal nicht entspricht. Das ist das Erste. Und alle diese Systeme sind gegen die Wand gefahren. Und wenn man jetzt sagt, ah, China ist kommunistisch, wie die USA es gerne sagen, ist ein kommunistisches Land. Nein, das ist nicht. Das ist ein Land, das Privatbesitz zulässt und damit auch Kreativität fördert. Das ist ein Mix. Das geht eher in Richtung einer autoritären sozialen Marktwirtschaft. Und insofern, wie gesagt, die Modelle des Sozialismus sind immer gescheitert, weil sie den Menschen, dem Individuum die Kreativität rauben und weil sie den Pluralismus in einer Gesellschaft unterminieren. Und deswegen kann ich nur eins sagen, sind diese Konzepte für mich nicht zukunftsfähig. Und die, die sie verfolgen, werden den Gesellschaften, wo sie etabliert werden, nichts Gutes tun.
Ja, leider haben solche Parteien ja mehr als 10%. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, wie wir bessere Lösungen finden oder was es zu tun gilt. Kommen wir erstmal zur Börse. Arbeitsmarkt, USA. Da sagen ja manche schon, Mensch, der pfeift ja schon aus dem letzten Loch. Zuletzt wurde er ordentlich nach unten korrigiert, die Revisionen, viele Enttäuschungen gesehen. Du hast ja vor kurzem gesagt, Trump macht auch bei mir im Gespräch viel richtig, stellt die USA eigentlich gut auf, hast sogar von einer Riesenchance, von einem Boom, von einem möglichen gesprochen. Wo bleibt der denn? Also wo ist die Wahrheit, wenn wir auf die Arbeitsmarktzahlen schauen?
Also wir müssen das mal konstatieren, die USA wachsen wieder. Wir haben das erste Quartal mit der Anpassung. Hm. Die USA wachsen, sagen wir in diesem Jahr, irgendwo zwischen 1,8 und 2,2%. Das ist schon mal gut, das ist ein Erfolg. Auch im relativen Vergleich zu Europa und auch den westlichen Ländern, ansonsten wie Japan. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, diese Arbeitsmarktdaten sind ja immer rückwärts betrachtet. Und in der Tat, diese Revisionen auch, jetzt waren es, glaube ich, gut 950.000 für die letzten 12 Monate nach unten, die überraschen mich nicht, weil die Statistik, wie in den USA sie etabliert wird, bekommt die Turns, die Wenden nicht wirklich mit. Man extrapoliert immer aus der Vergangenheit in die Zukunft und hat nur ganz geringe Samples, heißt das im Englischen. Mhm. Also tatsächlich die Befragung, auf denen das Ganze basiert. Und das ist risikoanfällig eben immer dann, wenn ich einen Dreh in der Konjunkturlage bekomme. Für mich ist bei dem Optimismus eins entscheidend. Es geht um Potenzialwachstum. Wir lassen jetzt einfach mal Revue passieren, was passiert ist. Die USA unter Trump haben wie nie zuvor Investitionen in die USA auf Sicht der nächsten 3 bis 5 Jahre gezogen. Da reden wir im KI-Sektor von 3 Billionen. Da reden wir im Pharmasektor von mehr als 250 Milliarden, auch von europäischen Unternehmen. Wenn wir uns da nochmal anschauen, was ansonsten noch läuft, zum Beispiel die Zusagen der Europäischen Union, Japans, Südkoreas für Investitionen in den USA, dann hat es so etwas in der Geschichte, so kumuliert, noch nie gegeben. Das sind natürlich Dinge, die jetzt nicht ad hoc wirken, sondern die müssen erst geplant werden. Da müssen entsprechend auch die Genehmigungen kommen.
Und ich glaube, das kommt alles so, weil bei den Energiezusagen haben sich ja viele gefragt, die ganze Energie, wo soll die eigentlich hin und wer soll die alles, wo soll die herkommen und wer soll die kaufen?
Also es wird bei den Zusagen seitens Japans, Europäischer Union, Südkorea, bin ich etwas skeptisch. Zumal auch, weil Frau von der Leyen ist ja übergriffig. Wie kann sie 600 Milliarden Investitionen, das 750 Milliarden waren Käufe LNG, 600 Milliarden Investitionen zusagen durch die Europäische Union? Hat sie eigentlich überhaupt die rechtliche Berechtigung dazu?
Das ist die nächste Frage.
Können wir auch mal stellen, denn die Europäische Union selber kann diese Investitionen nicht vornehmen. Das können nur die Unternehmen innerhalb der Europäischen Union machen. Und das ist meines Erachtens Übergriffigkeit. Die Tendenz, aber in den USA zu investieren, die ist gegeben. Also von daher werden diese Zahlen vielleicht nicht erreicht, aber die Grundtendenzen stehen und die Zusagen von den Unternehmen, die sind absolut belastbar. Da reden wir von einer Größenordnung von 3,5 bis 4 Billionen US-Dollar auf die nächsten Jahre. Und sowas ist, wie gesagt, einmalig. Was passiert hier in Europa? Im Vergleich, ich gebe dir 3 Möglichkeiten, nichts, gar nichts oder überhaupt nichts. Es stimmt nicht Europa, wir müssen Großbritannien rausnehmen. Großbritannien wird jetzt in der Woche, wo wir dieses Interview führen, den Staatsbesuch Trumps haben. Wir haben da Investitionszusagen von US-Unternehmen im Bereich KI, Halbleiter, Quantentechnologie in der Größenordnung von ca. 2 Milliarden US-Dollar, Entschuldigung, Billions Englisch, Milliarden Deutsch. Aber was noch wichtiger ist, und lass uns das Thema nachher vielleicht nochmal aufgreifen, Großbritannien geht voll auf Atomenergie. In den USA geht man auch in diese Richtung. Und man will eben mit diesem Weg zur Atomenergie zum globalen Innovationshub der Welt werden. Denn ohne Energie, was ich immer wieder sage, geht nichts. Über gar nichts und überhaupt nichts. Und damit stellt sich Großbritannien jetzt anders als die Europäische Union, insbesondere als Deutschland, auf. Nun wolltest du mir sagen, ja, aber Belgien geht doch auch in Atomkraft, Frankreich ist schon da. Wir sehen die Tendenz bei uns auch, aber dort ist es jetzt koordiniert und damit schafft sich Großbritannien riesige Vorteile. Also ich sehe irre viel Chancen, aber ich bin für die US-Wirtschaft sehr viel zuversichtlicher als eigentlich alle meine Kollegen. Wir sind eigentlich zu stark auf diesen Themen der Disruption und ihrer Wirkung fokussiert. Das ist ein Mittel zum Zweck gewesen, um bestimmte Strukturen aufzubrechen. Und anschließend wird in eine Normalität übergegangen und Märkte vergessen so schnell. Und auch manche Unternehmer.
Das ist ja Wahnsinn, ja, wenn wir uns die letzten Monate anschauen, Disruption. Also der April war ja der Monat der Disruption schlechthin. Davor ja war ja auch schon viel Unruhe drin. Und eigentlich mittlerweile hat man das Gefühl, den Märkten ist das völlig egal, schon seit längerer Zeit. Irgendwie passiert auch nichts mehr. Klar, Trump haut da mal einen raus und hier und da. Aber eigentlich sind die Märkte gefühlt seit 2, 3 Monaten abgestumpft. Jetzt ist ja schon die Frage, was wird eigentlich so die nächste große Richtung vorgeben, außer KI? Also was geht da noch? Glaubst du, es reicht jetzt ja, diese Hoffnung oder diese Story noch, naja, es ist eigentlich nicht so schlimm wie befürchtet. Also wie lange trägt die uns noch oder braucht es da irgendwann was Neues? Die Zinsen sind natürlich ja auch schon eingepreist.
Also wir werden immer was Neues bekommen. Also die Zeit der Disruption ist nicht vorbei. Die Zeit vielleicht der ganz großen Disruption ist vorbei. Aber für mich gibt es ein ganz entscheidendes Thema. Im Endeffekt führen im Moment die Länder, die unter dem Schutzmantel der USA standen, führen jetzt Strukturen ab in die USA. Und das heißt, wir bekommen eine Stabilisierung der USA, die nicht am Devisenmarkt derzeit diskontiert ist, weil das Potenzialwachstum sich erhöht, damit auch die Haushaltslagen sich perspektivisch entspannen werden, weil das Haushaltseinnahmen korrelieren mit Potenzialwachstum und überhaupt dem Wachstum. Und diese Dinge, die werden in meinen Augen bedeutend sein. Der globale Süden wird seinen Weg weitergehen. Da helfen auch keine Drohungen des Westens mehr. Man ist der Sache satt. Man weiß, auch wenn man jetzt einmal dem Westen entspricht, dann kommt die nächste Forderung. Das ist wie ein Unterordnungsprinzip. Das will man dort nicht. Das heißt, die Emanzipation des globalen Südens geht weiter. Dort liegt die ökonomische Kraft der Weltwirtschaft. 70% des Weltbip auf Basis Kaufkraftparität. China, wie gesagt, führend in 90% der wesentlichen Wissenschaftsfelder laut ESPE-Institut Australien. Dort findet die Zukunft statt. Europa ist der größte Verlierer. Japan läuft so halb dazwischen. Und die USA sind innerhalb des westlichen Konglomerats für mich perspektivisch die Gewinner der Situation. Sie führen noch in 7 Wissenschaftsfeldern. Europa kommt ja gar nicht vor. Japan auch nicht auf den ersten Plätzen laut ESPE-Institut. Das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist jetzt einfach die Reallokation von Produktionskapital aus Europa, teilweise aus Japan, teilweise aus Südkorea, aus Taiwan auch mit Halbleitern in Richtung USA. Damit stärken die USA ihr ökonomisches Gerüst und daran hängt dann auch das budgetäre Gerüst. Also da sehe ich einfach, das sind für mich die großen Entwicklungen auf Sicht der nächsten 12, 24 Monate. Das ist nichts Kurzfristiges, das ist ein mittelfristiger Aspekt. Weil der Markt spielt im Moment was anderes. Alle wollen aus dem Dollar raus und bloß keine Dollars haben und ähnliche Dinge sehen wir in der Bewertung ja des Euros. Ich meine, der Euro ist bei 1,17,70, wo wir gerade miteinander sprechen, war im Januar 1,02 und seitdem fällt Europa ab und die USA laufen besser, restrukturieren sich, machen den Aristoteles und wer die Strukturen verändert, verändert die Konjunkturlage, verändert die Einkommenslagen und Europa fällt hinten runter und wird hoch bewertet. Nochmal jetzt so für die Leute in Brüssel, die jetzt zuhören sollten bei uns, das sollten sie natürlich tun und auch in Berlin. Ich meine, wenn wir 15% Zölle bekommen seitens der USA, verschlechtert das unsere Exportchancen. Wenn der Euro dann in der Phase nochmal um 15% steigt, dann muss man das aufaddieren. Dann haben sich die Terms of Trade für europäische Exporteure bezüglich der US-Märkte und der Länder, die eine Ankopplung an den US-Dollar haben, mal eben um 15% respektive 30% verschlechtert. Und insofern kann man den festen Euro feiern hier, aber der verschärft an sich nur die Probleme der Existenzen unserer exportseitigen Wirtschaft. Und das ist unser Geschäftsmodell.
Es geht gleich weiter mit dem Interview, Leute, aber vorher muss ich euch dringend warnen, denn es ist eine Plage
Fake-Profile von mir. Es wird immer schlimmer. Ich bekomme leider ständig Nachrichten von euch, auch von der eigenen Family schon, die dann fragen, das bist nicht du, oder? Oder auch Nachrichten, wo man merkt, da ist jemand auf einen Betrüger reingefallen. Hier auf den ersten Blick, da steht Mario Lochner, aber das bin nicht ich. Es gibt nur die offiziellen Profile von mir und es gibt auch keine neuen Profile. Und im Zweifel, wenn dir irgendjemand was verspricht von irgendwie Rendite 30%, 100% über Nacht in irgendwelchen Gruppen, dann bin das nicht ich. Es geht sogar schon so weit, hier Fake-KI-Stimme. Da bin ich zu sehen, aber dann wird da einfach eine falsche Stimme drüber gelegt. Bitte, bitte vorsichtig sein. Ich werde hier ständig Opfer von Datenmissbrauch. Jetzt ist die Frage, wer oder was steckt denn da eigentlich dahinter? Es können zum Beispiel Datenbroker sein, die da ein übles Spiel treiben. Wer oder was sind Datenbroker? Sie sammeln und analysieren alles, was sie über uns im Internet finden. Das bündeln sie dann in sogenannten Schattenprofilen und die nutzen sie dann entweder selber oder verkaufen sie. Und das musst du dir mal vorstellen. Die haben dann deine Kontaktdaten, die wissen, wonach du suchst im Internet, was du kaufst, können dich dann gezielt mit Werbung oder sogar mit Anrufen bombardieren. Aber das wäre noch harmlos. Im schlimmsten Fall wirst du gehackt und deine Identität wird gestohlen. Das große Problem an der ganzen Sache, man hat dem im Zweifel irgendwo in den Datenschutzbestimmungen sogar zugestimmt. Aber man kann seine Daten löschen lassen. Und da kommt der Sponsor des heutigen Videos ins Spiel, in Incogni. Was macht Incogni? Incogni fordert in deinem Namen die Löschung der Daten bei den Datenbrokern an und hier im Dashboard kannst du dann verfolgen, wie viele Anfragen bereits raus sind und was der aktuelle Stand ist. Und unter diesem Link hier und mit dem Code Mario Lochner bekommst du 60% Rabatt jetzt auf einen Einjahresplan bei Incogni. Den Link dazu findest du natürlich auch unten in der Beschreibung.
Also wenn ich mir das jetzt alles so anschaue, wenn ich mir das anhöre und auch natürlich anschaue, was passiert, dann kann man eigentlich sagen, machen uns die USA ziemlich platt, oder? Also allein die KI-Investitionen, wenn man sich mal vorstellt, allein was Oracle letzte Woche dazu gewonnen hat, damit nur durch den Zugewinn, das ist ja schon mehr wert als die gesamte deutsche IT-Landschaft wahrscheinlich, wenn man es mal überspitzt ausdrückt. China kommt natürlich auch noch dazu. Also wir sind politisch gelähmt, demografisch schwierig, Trends wie KI, da spielen wir kaum eine Rolle. Ja, machen uns die richtig platt jetzt? Geht das erst los?
Ja, wenn wir nichts tun, das ist, darüber rede ich seit 12 Monaten, die USA ertüchtigen sich, wir enttüchtigen uns oder tun, machen so ein bisschen homöopathische Reformchen in einer Phase, wo wir die größten Reformen der Welt bräuchten. Nochmal, lass mich auf Aristoteles zurückkommen. Die Welt, der globale Süden läuft. USA, UK restrukturieren sich jetzt. UK etwas später als die USA, aber sie laufen
auch. Die haben auch viel zu tun, das muss man auch fairerweise sagen.
Ja. Eindeutig ja. Aber sie agieren eben jetzt mit Energie, weil ohne Energie geht nichts. Und schaffen damit den Rahmen dafür. Wir sind ja nicht mal bereit, hier den Rahmen anzuerkennen. Wir sind ja noch nicht mal bei einer nachhaltigen Problemanalyse angekommen. Wir reden uns alles hier noch zurecht, weil wir glauben, dass wir damit durchkommen. Ich war jetzt in Griechenland, hatte Urlaub gemacht. Und in dieser Phase, wo ich in Griechenland war, gab es ganz viele statistische Daten. Was hat Griechenland gemacht? War Achillesferse noch 2013, 14. Man wollte Griechenland rausschmeißen. Gott sei Dank hat man es nicht gemacht. Man ist mir da gefolgt. Ich habe damals gegen Professor Dr. Sinn und alle gekämpft, Griechenland die Strukturdaten beginnen zu drehen. Dann werden die Konjunkturdaten drehen. Bei Maybrit Illner unter anderem auch. Seitdem war ich da nicht mehr eingeladen. Aber jetzt schauen wir uns das mal an. Griechenland hat eine Barreserve von 40 Milliarden Euro. 40 Milliarden Euro für dieses kleine Land. Wir beziehen das jetzt mal auf das BIP Deutschlands, das 16,8 mal größer. Das entspricht einer Barreserve der Bundesregierung von 672 Milliarden Euro. Die Arbeitslosigkeit von der Spitze von 28% auf 8 runter. Die Staatsverschuldung in den letzten 2-3 Jahren um 60% auf jetzt 147% runtergefahren. Jetzt machen die noch mehr Strukturpolitik. Aristoteles, Helmeyer pur. Was machen sie für... Es gibt Steuersenkungen, nicht wie
das
bei uns,
Ersparen,
Bürgerschaft.
Auch wohlwollend zur Kenntnis genommen, ja, dass die Steuern sinken sollen.
Genau, und zum Beispiel für Familien, da wird gleich das demografische Problem mit angesprochen, für Familien mit vielen Kindern null Steuern. Mit dem ersten Kind, das senkt sofort ab. Das ist ein Anreizsystem für Unternehmen, spezifisch Rüstung im Bereich Flugzeugbau, Fahrzeugbau etc. pp., demnächst null Steuern in Griechenland. Was heißt das? Griechenland wird reüssieren. zu wessen Lasten wird es gehen? Zu Lasten der Länder, die Rahmendaten haben, die überhaupt keine Konkurrenzfähigkeit mehr liefern. Welches Land fällt mir dabei noch in Europa ein? Deutschland. Ups.
Frankreich.
Und Griechenland ist schön. Ja.
Und übrigens Griechenland ist sehr noch schön. Ja. Und die Börse läuft ja auch, also die Börse Griechenland, glaube ich, dieses Jahr auch schon wieder bei den Top-Märkten dabei, die letzten Jahre auch schon. Also da sieht man ja auch, die Märkte haben vielleicht nicht immer recht, aber schon sehr, sehr oft. Da zeigt man ja, sieht man ja auch, wie sich das da niederschlägt. Und das haben die jetzt ja in 10 Jahren geschafft. Also das ist ja Wahnsinn. Also da sieht man ja das auch mal, Wahnsinn, wie schnell das gehen kann.
Genau das ist der Punkt. Und wir bräuchten dasselbe. Wir haben ja auch bei den Schröderschen Reformen gesehen. Das braucht ein paar Jahre. Nochmal, Aristoteles heißt, ich verändere Strukturen. Das ist wie eine Operation. Und die schmerzt erstmal und ich muss mich erstmal dann rekonfigurieren. Das heißt, am Anfang wird es weniger, dann habe ich aber eine bessere Allokation der Produktionsfaktoren, so nennt man das. Und dann wird das System effizienter, dann zieht die Konjunktur an und wenn die Konjunktur anzieht, dann kommt es nachher auch zu den erhöhten Einkommen. Das ist immer ein Zeitversatz dazwischen. Und wenn wir das nicht...
Hey Football-Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/football.
Machen, Mario, dann machen wir es nicht. Wenn wir unsere Demokratie sagt, nein, das wollen wir nicht, wir wollen bockig den Weg Argentiniens gehen und fahren es vollkommen an die Wand, dann muss ich das als Demokrat akzeptieren. Aber ich kann nur eins sagen. Ich mahne seit übrigens der Griechenland-Krise, ich habe damals gesagt, die ertüchtigen sich alle, die Reformländer, was machen wir? Wenn wir uns nicht ertüchtigen und die sich ertüchtigen, dann fallen wir zurück innerhalb der Eurozone oder der EU. Ich habe nicht erwartet, dass wir auf den letzten Platz fallen. Aber das kommt am Ende dabei raus, wenn man nicht auf weise Ökonomen hört, sondern vielleicht auf die, die immer nur die Häppchen- und Champagnergläser im Berliner Kanzleramt gerne klingen lassen wollen. Also tut mir leid, wir haben hier ein Elitenproblem. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Warum denke ich jetzt an Fratscher? Ich weiß nicht, wieso.
Ja, Fratscher kann das ja alles mal sehr schön erklären, warum das gar nicht so schlimm ist, beziehungsweise warum es eigentlich sogar ganz gut ist, was da gerade passiert. Aber ihm widersprechen ja Gott sei Dank viele. Was müssten wir denn jetzt konkret machen? Also das Problem ist ja, was ich erst recht nicht kapiere, jetzt haben wir ja 2 Faktoren, die mich ehrlich gesagt sogar wütend machen. Also erstens, die Regierung ist so unbeliebt, schwarz-rot, da frage ich mich, da kannst du eh nichts mehr kaputt machen. Also jetzt kann man ja mal riskieren. Wir sind jetzt nicht unmittelbar vor einer Wahl. Du hast eh schon eigentlich, jetzt hätte ich bald was Vulgäres gesagt, verspielt oder bist unbeliebt. Also wann, wenn nicht jetzt? Und vor allem, wir haben ja so viele Vorbilder, so viele Länder um uns rum, ob das Polen ist, ob es Griechenland ist, ob es die Schweden sind mit der Aktienrente. Die Polen kommen jetzt auch. Also Aktienrente, Strukturreform. Ja. Was braucht es denn noch? Also ich verstehe nicht, wie viele Tomaten man da auf den Augen haben kann.
Mario, ich bin da mit dir vollkommen in einem Boot. Ich verzweifle, also meine grauen Haare hängen nicht am HSV und nicht an meiner Frau. Das hat damit nichts zu tun, sondern es sind wirklich Sorgen, die ich mir über dieses Land mache, über den intellektuellen Zuschnitt, den wir haben im Endeffekt. Wir haben ein Problem, dass wir einen Marsch durch die Institutionen von Grün, Rot und auch teilweise Vogue gesehen haben. Und das gilt für die Jurisprudenz, für die Rechtsprechung, das gilt für die Medien und es ist auch im politischen Raum angekommen. Dass da eine gewisse Alternativlosigkeit anscheinend vorherrscht und keiner vorpreschen will innerhalb dieses Systems, weil er damit seine eigene Existenz in dem System, so wie es etabliert worden ist, in Frage stellt. Und das ist natürlich im hohen Maße antidemokratisch, weil es antipluralist ist und weil es nicht im Sinn des Bürgers und der Unternehmen ist. Vielleicht müssen wir es wirklich an die Wand fahren. Ich wünsche es mir nicht. Aber ich bin... Ich bin so enttäuscht wie noch nie in meinem Leben über diese Entwicklung. Weil wir waren der Doktor der Griechenland, der dem Süden Europas die Reformen verschrieben hat. Und wir sind nicht bereit, die Medizin selber zu nehmen, obwohl die Daten uns anschreien. Sie schreien uns an. Das sind jetzt ja noch die Anfänge. Wir haben die Revision der BIP-Daten Deutschlands gesehen. Das war nicht -0,5, sondern -1,4% in den letzten Jahren. Und wir fallen ja, nicht die Zahl ist wichtig, sondern was passiert in der Weltwirtschaft, was passiert bei den Industrienationen, was passiert innerhalb der Eurozone. Wir fallen gegenüber allen zurück. Und damit wird auch das Steuersubstrat perspektivisch wegbrechen. Dann können wir einen Sozialstaat uns sowieso nicht mehr leisten. Dann sind die ganzen Debatten, die wir jetzt darüber führen, die sind dann obsolet. Dann werden wir dazu gezwungen werden durch die Märkte, weil das Rating abbricht, weil der Euro den Bach runtergeht, weil die Inflation anspringt. Dann fahren wir hier alles an die Wand. Das sind physikalische Gesetze der Ökonomie. Und das zuzulassen, das erfordert sehr viel Verantwortungslosigkeit. Und das ist das, was mich betrübt. Ich bin 64. Ich kann morgen meinen Koffer packen und irgendwo hinfahren und sagen, nach mir die Sintflut. Das könnte passieren, ja, in der Tat. Das wird im Moment erwogen, so als Zweitwohnsitz mindestens.
Ja, aber ist auch wunderschön. Also.
Aber der Punkt ist, ich möchte an sich nicht fliehen. Ich möchte, dass diesem Land, dass es mich einbringt, dass es diesem Land besser geht. Wenn man dafür aber in diesem Land diskriminiert wird, und das wird man, das wissen einige meiner Kollegen auch, die ihren Job ernst machen und ernst meinen, dann macht das sehr, sehr nachdenklich. Denn dann haben wir eine ideologische Grundausrichtung. Nicht die der Sachlichkeit folgen, sondern wenn ich der Sachlichkeit nicht folge, dann reden wir immer über eine Form von Ideologisierung. Und die Ideologisierung hat diesem Land noch nie gut getan. Kein Land müsste das so gut wissen, wie wir mit unserer Geschichte über die letzten, sagen wir, 100 Jahre. Und wir negieren eigentlich unsere eigene Geschichte durch unser aktuelles Verhalten.
Das Problem ist ja, um vielleicht das Politikthema erstmal abzuschließen, also die SPD hat ja jetzt eigentlich die entscheidende Rolle, denn es sind ja schon einige Experten nah dran, auch Frau Grimm zum Beispiel, es wurden ja durchaus jetzt Ökonomen da nah rangeholt an die Regierung, die, glaube ich, auch jetzt durchaus nicht so weit weg sind von dem, was du auch forderst. Frau Grimm ist ja auch jemand, die sagt ja ganz klar hier, wir müssen sparen, wir müssen hier, ob das Rentenalter hoch oder wir müssen einfach wirklich jetzt
das Ganze fit machen.
Ja?
Ich frage über dieses Format, Frau Grimm, Joachim Nagel, Sie, euch alle, wo waren Sie, als die kritischen Stimmen rechtzeitig mahnen? Jetzt, wo das Kind in den Brunnen fällt, ist das wie nach Erzählung. Ich erwarte von den Eliten, dass sie in die Zukunft schauen, dass sie erkennen, wo die Risiken liegen, wo die Chancen liegen und dementsprechend eine Beratung machen für die Politik, damit wir die richtige Steuerung bekommen. Das Modell Nacherzählung bedeutet, dass ich immer Last Mover bin, dass die anderen moven, die anderen bewegen sich zuerst, das sind die Gewinner. Wer sich zuletzt bewegt, ist der Verlierer, wie Großbritannien. Ja, die kommen jetzt, aber sie kommen vor Kontinentaleuropa in die richtige Spur. Und was machen wir? Also ich muss ganz ehrlich sagen, tut mir leid, Frau Grimm, ja, gut, das ist richtig, was Sie sagen. Und ich bin bei ihr und ich freue mich auch, dass sie es jetzt sagt. Aber warum stand ich vor 2-3 Jahren alleine damit? Mit den Mahnungen und Warnungen, was passieren wird, wenn das so weiterentwickelt wird. Das ist das, was mich traurig macht. Müssen wir dann erst den Schaden generieren und dann, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann versuchen zu reparieren? Warum können wir es nicht im Vorwege machen, dass wir mal gute Prognostiker vorne dabei haben in den beratenden Gremien und dann funktioniert dieses Schiff auch wieder? Das hatten wir übrigens bis 2012, 13. Und ab da ging das Ganze schief, weil damals war ich teilweise dabei. Und das ist etwas, was mich emotional natürlich überhaupt nicht tangiert, aber sachlich, rational sehr wohl.
Ja, da bin ich voll bei dir, aber trotzdem, was ich noch sagen wollte, da sind jetzt trotzdem Vorschläge, auch wenn wir schon natürlich zig Jahre jetzt verschenkt haben, auf dem Tisch, die sicherlich hilfreich wären. Und dann sagt ein Herr Mirsch von der SPD, ja, also mit Frau Grimm, da stimme ich in allen Punkten nicht überein, deswegen kommt das sowieso schon mal nicht in Frage. Also wir wissen doch, da passiert eh nichts. Also es ist ja, was soll da passieren? 0,0, deswegen gibt es da auch eine 5. Vielleicht müsste man mittlerweile schon eine 6 geben. Ja,
das ist schwierig. Der Punkt, also nochmal, es gibt eine Arroganz der Macht. Und ich habe das mal beschrieben im Hellmeyer-Report, der jetzt übrigens wieder täglich erscheint, als das Modell der Echokammern. Wir haben seit 2012, 14 die kritischen Stimmen aus dem politischen Prozess, mich auch, eliminiert, weil man wollte nur die Echokammer haben, wo man sich selbst bestätigt in der Ausrichtung der Politik, wie sie dann eingeschlagen worden ist. Und alle anderen Stimmen waren draußen. Und das herrscht bis heute vor. Und es herrscht auch ein Klima der Angst. Es gibt ja viele Politiker, die unter vier Augen sagen, ja immer, Sie haben ja recht, machen Sie bitte weiter und ähnliches. Aber wenn die Kamera an ist, dann geht es in eine andere Richtung wieder. weil es geht ihnen um ihr eigenes Leben oder um die Parteiinteressen. Wir brauchen endlich Politiker wieder, die sagen, okay, ich stehe für die Respublika, ich stehe für in Demut, für die Verantwortung, für die Bürger und die Unternehmen, den Kapitalstock, die Zukunftsfähigkeit dieses Landes. Und ich stehe nicht zunächst in erster Linie nur für mein eigenes Portemonnaie oder die Parteiinteressen. Wenn so etwas passiert, dass Parteiinteressen oder private Interessen das öffentliche Interesse beschädigen, dann ist das wie eine Korruption. Punkt. Nichts anderes ist das.
Und in diesem Umfeld hast du ausgerechnet BASF gekauft.
Weil es ein Global Player ist, das größte Chemieunternehmen, und ich sehe das Wachstum weiter global über 3%. Und irgendwann sind die Abschreibungen auf die deutschen Anlagen in Ludwigshafen bei BASF und andere Sondermaßnahmen auch abgefrühstückt. Im Moment ist so ein Range Play. Unten 38,40 ist unten und oben 47,50 ist oben. Und da kann man unten kaufen, oben wieder verkaufen. Und wenn man ein bisschen länger es halten muss, dann bekommt man halt noch eine Dividendenrendite.
Sonst aber, also da geht es jetzt nicht um den deutschen Standort, sonst deutsche Aktien, hast du da noch Hoffnung gerade für die Autobauer und für die Industriewerte? Klar, Global Player muss man natürlich anders bewerten, aber glaubst du, da kann es ein Comeback geben oder siehst du da schon schwarz für die VWs?
Ich bin da ganz guter Dinge. Schau mal, auch da, ich glaube, das hatten wir sogar gemacht vor anderthalb Jahren, habe ich gesagt, das Verbrenner aus steht vor dem Aus. Und das Verbrenner aus steht vor dem Aus. Selbst Herr Weber jetzt als Chef der Europäischen Volkspartei, der Konservativen im Europäischen Parlament, fordert das jetzt auch. Und es wird auch kommen, weil es hat was mit dem Normativ-Faktischen zu tun. Welche Unternehmen sind am besten aufgestellt in der effizientesten Verbrenner, effizientesten Verbrennermotoren, was Dieselmotoren sind? Deutsche Unternehmen. Hochfiligran. Also, ich sehe das Thema Chance, das heißt nicht, dass es jetzt eine Euphorie geben soll, aber wir werden sehen, dass wir uns immer stärker aus diesem grünen transitorischen Politikansatz der letzten 10 Jahre entfernen und zu einer pragmatischen grünen Politik kommen. Grüne Politik ist ja nicht verkehrt, dass wir den Produktionsfaktor Boden schonen. Das ist ja auch eine Frage der Zukunftsfähigkeit, Generationengerechtigkeit. Dafür bin ich ja, aber lass uns das mit guten Technologien machen. Gibt es alles mittlerweile. Und dafür stehe ich, also für Pragmatismus. Und ich glaube, wir schlagen diesen Weg ein. Und das eröffnet dann deutschen Autobauern auch wieder bessere Chancen. Zumal, weil Unternehmen auch wie Daimler weiter auf den Verbrenner im Hintergrund gesetzt haben. Wir sehen dasselbe bei BMW. Das heißt nicht, dass man die Elektromobilität abschaffen wird, sondern wir werden sehen, wir haben später einen Mix von Antrieben im Bereich der Automobilindustrie. Aber ich schreibe Deutschland, unsere Unternehmen nicht ab. Das sind Global Player mittlerweile. Bitte nicht durch das Prisma Deutschland schauen. Vielleicht ein bisschen mehr bei Volkswagen, weil da sehr viel Staatsinteressen dabei sind. Deswegen auch die stärkste Fehlsteuerung der großen Autobauern. Was E-Mobilität anbetraf, da wollte man ja sehr schnell als Frühster raus, um jetzt zu erkennen, dass es keine wohlfeile Entscheidung für die Aktionäre war.
Aber muss man da nicht auch mal den Unternehmen auch eine Mitschuld geben? Weil E-Mobilität ist ja durchaus schon was läuft. Also die Chinesen machen es ja vor. Also ist immer nur die Politik schuld oder ist es schon auch eine Mischung aus Politik hat vielleicht einen Weg schlecht vorgegeben, aber dann ist man ihn auch noch richtig entlang gestolpert.
Es gibt kein Weiß-Schwarz, das ist göttlich. Also das ist immer das Perfekte. Sondern wir reden über Grautöne. Was wir gesehen haben, und das weiß ich auch aus meiner Erfahrung noch in meiner Zeit als Chefvolkswirt, Chefanalyst der Bremer Landesbank, dass es eine hohe Willfährigkeit bei Unternehmen gab, im Topmanagement der Politik zu folgen. Man saß immer gerne in Berlin mit bei Häppchen und Champagner oder Sekt oder was auch immer, oder Kaffee und Kuchen. Und daraus haben sich Fehlentwicklungen ergeben. Ich möchte noch eine Fehlentwicklung hier nennen. Dass eine EZB grüne Politik macht, ist für mich ein Skandal erster Güte.
Ist ja auch nicht ihr Mandat, oder? Also das ist
exakt, es ist überhaupt nicht ihr Mandat. Hier wird plötzlich das hat eben was mit dem Marsch durch die Institutionen zu tun. Da wird plötzlich eine Zentralbank mit Themen, die im Rahmen der pluralistischen Gesellschaft demokratisch über Regierung implementiert werden müssen, wird plötzlich hier mit verhaftet. Und dasselbe Risiko haben wir im Bundesverfassungsgericht. Wenn wir hier einen Marsch durch die Institutionen erleben, wo nachher Parteiinteressen in den Verfassungsrang gehoben werden, und genau das haben wir gemacht, übrigens mit der Verankerung der Klimaziele, dann ist das etwas, wo ich sage, damit tue ich mich sehr, sehr schwer, Denn das ist Parteipolitik. Und wenn man sich auf wissenschaftliche Gutachten beruft, die jetzt mittlerweile angefochten werden, und zwar ernsthaft angefochten werden, dann muss man sich ja beim Bundesverfassungsgericht überlegen, ob das, was man da veranstaltet hat, eigentlich weise war. Auch in der Politik, dass sie unser Grundgesetz dahingehend geändert worden ist, mit Verankerung von Klimazielen festgeschrieben.
Bleiben wir noch kurz in Europa. Wie viel Sorgen bereitet dir denn Frankreich?
Viel. Mehr als Griechenland. Griechenland war überschaubar. Frankreich
ist ein bisschen größer, ja.
Ist eine ganz andere Nummer. Aber Frankreich ist nicht vergleichbar mit Griechenland. Das möchte ich gleich sagen, weil die Grundstrukturen in der Ökonomie breiter, tiefer, verwurzelter sind. Also insofern, das ist nicht vergleichbar. Aber die Impotenz, die sich hier in den letzten 2 Jahren im Rahmen der Regierung ergeben hat, keine Regierung hat was auf die Reihe gebracht, die wird sich fortsetzen. Das ist ein gespaltenes Land, es ist ein gespaltenes Parlament. Es geht immer weiter in die Ränder und damit wird die Konsensfähigkeit für große Reformen immer weiter unterminiert. Und sollten wir dieses Thema nicht in den Griff bekommen, und dasselbe gilt für Deutschland, wir sind nur ein Stück weit hinter Frankreich. Das sieht gut aus, wir haben nur 62-64% Staatsverschuldung, aber demnächst mit dem Programm sind wir bei 80%, die sind maßgeblich konsumtiv, wird auch gerade von der Bauindustrie moniert, also halt, das sind doch alles Täuschungsmanöver, die hier laufen mit den zig hunderten Milliarden und so weiter und so fort. Also Vorsicht, wenn wir hier den Dreh nicht kriegen und anerkennen, dass nur Leistung die Grundlage für Erfolg ist und dass Nichtstun keine Grundlage für Erfolg ist, dass wir Anreizsysteme brauchen, wie Griechenland, jetzt Steuern runter, damit die Leute mehr arbeiten, damit sie Spaß dran haben, auch an ihrer Arbeit und dadurch sich auch vielleicht etwas mehr leisten können, eine bessere Lebensqualität gewinnen können. Wenn wir diesen Weg nicht gehen jetzt in Frankreich und Deutschland, dann werden wir innerhalb der nächsten 2 Jahre Krisenlagen erleben. Dagegen war die Griechenland-Krise ein Spaß. Für mich ist das die Krisengrundlage jetzt mit Frankreich und im Nachgang Deutschland größer und elementarer. Ich habe immer gesagt, der Euro fällt nicht. Wenn wir das nicht ändern, dann steht auch der Euro zur Disposition in meinen Augen.
Glaubst du wirklich, es kann scheitern? Also ich würde die Gegenthese aufstellen, es passiert wie immer nichts. Es wird sehr laut, es wird wieder verschoben, es kommt die EZB. Und das ist auch der Grund, warum Gold wahrscheinlich $4,000 oder $5,000 steigen wird. So würde ich das hier, oder?
Also
du hast es ja gerade perfekt beschrieben. Wir sehen es ja in Deutschland auch, politische Lähmung, die Ränder, aber es geht nichts vorwärts. Es wird keine Reform geben, also außer die EZB oder irgendjemand anders würde mal sagen, okay, wir helfen euch jetzt nicht, aber wer riskiert das denn? Wer riskiert denn jetzt eine Monster-Finanzkrise in Europa oder den Euro oder wie auch immer?
Wenn Deutschland, Frankreich beide angeschlagen sind, wir reizen gerade mit unseren Sondertöpfen bei Schulden unser Limit aus. Bisher noch ohne Folgen bei Rating. Aber angenommen, die Ratingagenturen beginnen nachhaltiger zu agieren, Frankreich noch mal 1-2 Punkte runter, Deutschland plötzlich runter, dann bricht uns der Euro weg. Das wird passieren, das ist nicht eine Frage des Ob. Und eigentlich hätte er das schon längst machen müssen. Dass das nicht passiert, hat auch ein Geschmäckle. Deswegen habe ich in meinem Buch 2007 geschrieben, endlich Klartext zu ihr, erst verlieren wir die freien Märkte, die haben wir langsam verloren, dann die Demokratie. Und so frei ist Euro-Dollar in meinen Augen im Moment nicht. Aber es wird kommen, nochmal die normative Kraft des Faktischen, die ist die entscheidende Größe. Und nochmal, die anderen Länder sind bildungshungrig, sind leistungshungrig, da brauchen wir nur den globalen Süden zu schauen. Dann Länder wie die USA haben sich der Trägheit entledigt und bauen Bürokratie ab, fahren Steuern runter, setzen Rahmendaten bei Energie, die energieintensive Industrien anreizt. Jetzt kommt Großbritannien, das Fahrwasser. Der Süden Europas hat seine Hausaufgaben gemacht, nur der Süden Europas, also Spanien, Portugal und Griechenland, können nicht Frankreich und Deutschland retten. Das geht nicht. Und insofern ist das Problem, hat für mich dieses Problem im Moment eine ganz andere Dimension. Ich bin nicht der sagt, morgen geht die Welt unter und der Euro zerbricht. Aber ich sage, das Risikocluster ist für mich hier größer als in der Griechenland-Krise. Das waren überschaubare Themen, die wir jederzeit mit Gelddaten zustopfen können, auch weil Deutschland viel stärker strukturell aufgestellt war. Wir haben ja seitdem einen Strukturverfall in Deutschland. Wir haben Wegzug der Leistungen, ich glaube im letzten Jahr 270.000 Einzelpersonen. Wir haben Wegzug von Unternehmen und damit schwächen wir uns. Wir haben Zuzug von Leistungsempfängern. Und nochmal, damit erodiert eine Basis für eine Gesellschaft und für eine gesunde Ökonomie. Das sind die Fakten, mit denen wir konfrontiert sind. Und entweder wir nehmen diese Fakten ernst und die Realität an und agieren sachlich angemessen darauf, oder wir machen das, was wir die letzten Jahre machen, wegschauen, wegreden, die Stimmen, die kritisch sind, diskriminieren, in die Ecke stellen, wo sie überhaupt nicht hingehören. Das ist eine Frage der Sachlichkeit, des Pluralismus innerhalb einer Demokratie, der hier zum Teil unterdrückt wird.
Eigentlich wäre es ja auch gut, wenn die Märkte Druck machen oder wenn ja Druck auf die Politiker kommt. Das wäre ja genau das Korrektiv, hat Andreas Beck ja vor kurzem auch bei mir hier im Interview gesagt, dass die Politiker eigentlich das Problem sind und eigentlich der Druck dazu führen sollte, dass dann eben Sachen gemacht werden oder nicht gemacht werden. Naja, vielleicht ist es ja auch der Druck, den es braucht. Ich glaube da auch noch nicht hundertprozentig dran, aber lassen wir uns gerne eines Besseren belehren, wenn es soweit kommt.
Also ich lasse mich das mal sagen, jetzt mit Griechenland, das war für mich wirklich eine so positive Erfahrung. Den Menschen geht es noch nicht wirklich gut, das muss man deutlich sagen. Das heißt, bei Rassoulis, die Einkommen ziehen zuletzt. Aber jetzt wird mit der Steuerreform, die jetzt angedacht ist, eben genau auch der Durchschnittsbürger erreicht. Aber was man gesehen hat, war Lächeln, Optimismus und Lust auf Leistung. Und wenn ich mir Deutschland anschaue, dann reden wir über die 4-Tage-Woche und wir reden über alles Mögliche. Und chill dich zu Tode und kiff dich zu Tode, aber nicht, ey, wir bringen das, wir bringen die Dinge, unsere PS auch mal auf die Straße und wir haben wieder Lust, Erfolg zu haben. Ich kann nur eins sagen, das ist für mich die Antriebsfeder. Ich möchte Erfolg haben, ich möchte, dass das Land Erfolg hat, das ist eines persönlich, aber dass das Land Erfolg hat, dass wir endlich wieder in die Spur zurückkehren, die uns stark gemacht hat. Wir negieren ja unsere eigene Geschichte der Leistungsgesellschaft durch das Modell der Anspruchsgesellschaft, das in den letzten 10 Jahren hier etabliert worden ist, oder 15 Jahren.
Genau deswegen machen wir das.
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ja, auch wir wollen ja was, genau, Positives bewirken, wir wollen ja nicht meckern.
Dafür bedanke ich mich auch bei dir, Mario, weil nochmal, du bist da sehr wertvoll, wie einige andere Kollegen auch, und ich weiß das sehr, sehr zu schätzen, und wir bohren weiter und dann kann man dieses abends und morgens ins Spiegel schauen, abends, wenn man ins Bett geht und abends morgens, wenn man wieder aufsteht, ne?
Wir bleiben unangenehm, aber natürlich auch gleichzeitig konstruktiv. Schauen wir nochmal konstruktiv auf die Börse. Wirst du noch nicht nervös, wenn du dir das jetzt anschaust? KI, ja, da fließt viel Geld rein. Das ist auch sicherlich gekommen, um zu bleiben. Aber dann steigt eine Oracle an einem Tag um mehr als 30%. Sind das schon die Animal Spirits, der irrationale Überschwang? Wirst du dann langsam ein bisschen nervös?
Ja, also nochmal, bei so Einzelwerten dann sehr wohl. Ich bin jemand, der eher Richtung Warren Buffett tendiert. Aber der sagt auch, man kann ruhig teuer bezahlen, wenn die Geschäftsmodelle und Burggraben und diese ganzen Dinge gegeben sind. Diese Meinung teile ich. Aber das sind dann schon Bewegungen, die sind anfällig für Korrekturen. Also für mich, wenn ich Oracle gehabt hätte, wäre das ein Grund, dann zu sagen, adieu, mein kleiner Gardeoffizier, hier nehmen wir auch mal einfach 50-60% der Position Gewinne mit, weil daran scheitert man ja nicht.
Auf jeden Fall. Eine spannende These fand ich vor kurzem von Morgan Stanley. Ich würde mal sagen, das zahlt vielleicht so ein bisschen auch auf deine These ein, dass sich die USA jetzt gerade aufstellen und eigentlich Schwung holen. Morgan Stanley sagt nämlich, eigentlich hatten wir schon eine Rezession in den USA, also rollierend, eigentlich viele Branchen in den letzten Jahren nicht wirklich boomend. Wir haben es ja auch gesehen, Tech lief, aber sonst die breite Wirtschaft, naja, das war jetzt eher mau, auch in den Aktienkursen, da ging nicht so viel. Und eigentlich sei man jetzt auf dem Weg in eine Erholungsphase, vielleicht sogar in einen neuen Bullenmarkt. Da zuckt man erstmal zusammen, weil so schlecht lief es ja die letzten 2 Jahre nicht. Aber hältst du das auch für möglich? Weil wir reden ja alle von der Rezession und von einem Crash und von einer Korrektur und gefühlt haben alle die Buchse voll, so ein bisschen.
Absolut. Und wir brauchen für das, was jetzt alles geplant ist, brauchen wir auch Old Economy. Und das ist genau das, worauf Morgan Stanley im Grunde genommen auch abhebt, dass man sagt, da, wo jetzt die letzten Jahre konsolidiert, ich nenne das mal Konsolidierung war oder wo die Performance in den Aktien nicht da war, weil die Geschäftsmodelle es auch nicht hergegeben haben, obwohl die im Unternehmen gut gemanagt waren. dann werden wir jetzt sehen, dass Aufholeffekt in diesen Dingen kommen. Und man kann denn ja auch mal ganz, ich meine, das ist ja, hat jetzt nichts bitte mit Moral zu tun. Wir haben so viel zerdeppert im Nahen Osten und Ukraine und Russland. Das muss irgendwann ja alles wieder aufgebaut werden. Und da, das heißt, das ist, sind reale Güter, die da gefragt sind. Das ist Baubranche, das ist dies, das, jenes. Und das wird auch wieder kommen. Da mache ich mir keine Gedanken. Und ich wünsche der Welt nur, dass man endlich aus der Geschichte lernt. Friede ernährt, Unfriede verzehrt. Diplomatie ist besser als auch nur ein Schuss innerhalb eines Krieges. Und dass man Interessen im Westen, auch von dritten Ländern, ernst nimmt. Das haben wir über ganz lange Zeiträume nicht gemacht und wir sind im globalen Süden Schlitten gefahren. Und das hat man auch jetzt die letzten 10, 15 Jahre versucht. Regime Change, Politikansätze hier, dort, überall. Wir sollten das einstellen. Wir haben dafür nicht mehr das ökonomische und das Machtprofil, noch nicht das Rüstungsprofil, sondern wir sollten hier wirklich andere Wege einschlagen des Miteinanders und auch des Anerkennens der Leistungsprofile anderer Länder, weil an der Wirtschaft hängt alles. Und damit stellt sich auch für Deutschland die Frage, ob das, was man jetzt laut tönt, sich eigentlich dauerhaft leisten kann. Wenn wir uns das dauerhaft leisten wollen können, wird es nur funktionieren, wenn die Wirtschaft sehr stark ist. Wer die Wirtschaft schwächt, schwächt seine Positionierung in einem, im Sozialsystem, im außenpolitischen Auftritt und auch im Machtanspruch, den man innerhalb der Weltgemeinschaft haben kann.
Zum Thema Frieden. Jetzt schätze ich das ja sehr, dass du wirklich schon lange, seit es jetzt auch diesen Krieg gibt, für Diplomatie eintrittst. Aber muss man nicht jetzt auch mal zuletzt sagen oder die Frage stellen, ob ein Frieden überhaupt möglich ist, beziehungsweise ob Putin einen Frieden will? Denn jetzt muss man ja sagen, Trump, jetzt kann man das bewerten, wie man will, aber man kann ihm jetzt nicht vorhalten, dass er Putin nicht zumindest mal die Hand hingestreckt hat. Manche haben ja schon gesagt, er verbreitet jetzt hier russische Propaganda oder sei jetzt an der Seite von Putin. Wie man das jetzt sieht, das soll jeder selber entscheiden, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, eigentlich so richtig wollen die Russen das nicht, oder? Also da muss man jetzt auch schon mal ein bisschen den schwarzen Peter also Richtung Osten schieben, oder?
Ich verweigere mich dem noch aus einem einfachen Grund. Wir haben Russland mehrmals hinter die Fichte geführt. Das eine war mit den Minsk-Verträgen, die wir gar nicht einhalten wollten, sondern die Ukraine aufrüsten. Da gibt es die Äußerung von Sarkozy und, wenn ich das richtig denke, Sarkozy und Frau Merkel. Dann hatten wir einen Friedensschluss Anfang im Frühjahr 2022 fertig. Daraufhin zog sich Russland in Teilbereichen zurück und dann wurde das Ganze gedreht. Das heißt, welches Vertrauen kann Moskau eigentlich in den Westen haben? Und auch wenn Trump die Hand reicht, und man schafft eine temporäre Lösung, ohne das Problem nachhaltig zu lösen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, gerade bei den Interessen Europas, nämlich dann Truppen in die Ukraine zu stecken. Und dann ist die NATO plötzlich direkt an der Grenze. Genau das soll ja verhindert werden aus Sicht Moskaus. Dann kann ich die Position Moskaus hier nachvollziehen, dass man sagt, okay, wenn wir hier was machen, dann muss das dauerhaft nachhaltig sein, ohne NATO. Ja, das ist eine Rumpf-Ukraine, das wird so sein. Jeder Tag, der vergeht, wird die Chancen meines Erachtens der Ukraine verschlechtern. Die Russen zahlen dafür auch einen hohen Preis. Ganz im Ernst, die Drohnenkriege, die die Ukraine führt, sind sehr erfolgreich. Übrigens gemanagt sehr stark durch Know-how und Technik, die aus den westlichen Ländern kommt. Aber das ist
gut,
für
das ist ja auch der Sache, Moskaus also die existenziell zu unterstützen. Also ja, das ist ja.
Aber das ist die existenzielle Frage, so wie sie Moskau sieht, ohne jetzt Putin-Versteher zu sein, wer sich mit diesen Dingen auseinandersetzt unter taktischen und historischen Gesichtspunkten der jüngsten Historie, wie eben dargestellt, der muss verstehen, dass man in Moskau sehr reserviert ist gegenüber Zusagen, die bei uns kommen, weil wir offensichtlich uns nicht an Zusagen halten und gehalten haben.
Aber du bist trotzdem optimistisch, also für dieses Jahr jetzt nicht mehr, aber das ist dann 2026 irgendwann, dass beide Seiten, du hast es ja gerade beschrieben, die Russen haben ja auch herbe Verluste, also ist ja für beide Seiten schrecklich, dass man dann irgendwann einfach mal sagt, es geht nicht mehr oder ja, dass es dann nächstes Jahr so weit kommt.
Genau so. Das ist meine Erwartungshaltung. Ich hatte es gehofft für 2025, aber die Hoffnungswerte waren am Ende eben nur Hoffnungswerte.
Gut, Trump, man kann ihm ja viel vorwerfen, aber er hat ja zumindest da Bewegung reingebracht, auch wenn es noch jetzt nicht die große Lösung ist, aber zumindest sieht es ein bisschen besser aus und man redet etwas mehr miteinander.
Mario, also ein
die
Gedanken
Chancen
noch.
Sind jetzt zumindest mal ein bisschen besser geworden.
Also ich gehe davon aus, dass Trump anerkennt, dass wir eine multipolare Ordnung haben, dass Russland dabei immer eine elementare Rolle spielen will. Wenn wir sehen, was jetzt passiert ist zwischen Neu-Delhi oder Mumbai, Peking und Moskau bei den letzten SCO-Veranstaltungen.
Haben sie auch angenähert wieder China und Indien?
Was da passiert, ist epochal in meinen Augen. Was wir berichten ja gar nicht in der Tiefe darüber. Dann muss man indische Zeitung, chinesische Zeitung, russische Zeitung sich anschauen. Das ist epochal. Und Indonesien spielt dabei auch eine Rolle. Die haben die viertgrößte Bevölkerung auf der Welt, um die 350, Wahnsinn. 400 Millionen, ja. Glaube ich. Und was dort passiert, ist Dynamik, positive Dynamik. Und ich glaube, das erkennt man in Washington an und weiß, dass man am Ende ohne Russland auch die eigene Autarkie nicht darstellen kann. Manche autark werden, Amerika ist sehr viel autarker als große Teil des Rest der Welt. Aber man braucht sich trotzdem untereinander. Und für mich ist der Weg, der unter Trump einschlägt, eben einer, der schon US-Interessen vertritt und pragmatisch vor dem Hintergrund ist. Deswegen darf Europa jetzt alleine die Rechnung bezahlen. Und wenn wir weiter so machen, das ist ja eine konsumtive Ausgabe. Und jetzt kamen gerade die Zahlen, 120, die Ukraine braucht im nächsten Jahr 120 Milliarden Subventionen. Durch wen denn? Die kommen dann durch die EU. Die kommen nicht durch die USA. Und das ist die Frage, ob wir uns sowas überhaupt dauerhaft leisten können vor dem Hintergrund des Verfalls unserer eigenen ökonomischen Strukturen und des Rückfalls im Vergleich zu anderen Industrienationen, was Wachstum, Steuersubstrat oder und Potenzial anbetrifft.
Ja, wir haben auf jeden Fall einiges zu tun. Wie siehst du denn die Emerging Markets? Also die gehören dann logischerweise prominent ins Depot aus deiner Sicht.
Sie gehören ins Depot, aber nochmal auch hier, der Westen spielt immer weiter mit Sanktionen. Das ist ein Risiko und das führt einfach dazu, dass manche Märkte einen Discount haben. Vietnam ist jetzt gut gelaufen wieder. Da kamen wir vom Index von 300, 350. Wunderbar. Also sie gehören in das Depot, aber nicht in der Anrechnung, wie sie Anteile an der Weltwirtschaft haben, sondern ich würde das halten im Bereich 30-40% Emerging Markets. Und das ist schon sportlich. 20% sollte man haben, bis 30-40%. Und der Rest da schon in den etablierten Großunternehmen dieser Welt international gestreut. Denn die nehmen ja an diesen Märkten auch alle größtenteils teil.
Also glaubst du, kommen wir langsam zum Ende, zwei, drei Fragen habe ich noch, glaubst du trotzdem an die Jahresendrallye, gerade wenn die USA jetzt vielleicht positiv überraschen, weil ich habe schon das Gefühl, dass da ja die Märkte entspannt mit Trump umgehen, aber also ein großer Boom ist ja jetzt nicht eingepreist, oder? Also wenn es da positive Überraschungen gibt in den kommenden Wochen und Monaten mit den Zinssenkungen, dann könnte das ja fast noch eine Euphorie auslösen, oder? Jahresende, wenn wir jetzt mal voraussetzen, es kommt nichts Böses dazwischen.
Mario, ich bin Hanseat und durch den HSV sehr demütig. Also ich sage Jahresendrallye Wahrscheinlichkeit 60%. Euphorisch bin ich gar nicht. Und ich glaube, es wird auch nicht zur euphorischen Positionierung kommen, weil dazu die Krisenpotpourris, mit denen wir latent auch geopolitisch konfrontiert werden, auch Nahost, Doha, was jetzt passiert ist. Wenn wir diese ganzen Dinge mit berücksichtigen, wird es keine Euphorie geben, aber die Jahresendrallye sehe ich mit 60%iger Wahrscheinlichkeit, ja.
Was ist eigentlich mit China los? Weil die machen ja schon viel richtig, aber trotzdem, China kommt ja auch nicht so richtig aus.
Gut, das CSI ist jetzt ganz gut gelaufen, der Index, die letzten Wochen und Monate. Ich bin für China weiter sehr, sehr positiv gestimmt. Nicht im Sinne von jetzt plötzlich Hype wieder 6-7% Wachstum. Nein, die werden Wachstumsklippe haben zwischen 4-5,5% auf Sicht der nächsten 2 Jahre. Das ist aber ein massives Wachstum, weil die Basis jetzt ja mittlerweile extrem hoch ist. Wenn ich eine niedrige Basis habe, sind 10% klar, Wachstum, wenn ich den richtigen Mix habe, für ein Entwicklungsland machbar. Aber wir haben jetzt mittlerweile eine so hohe Basis, dass das Wachstum, was da ist, das ist schon bemerkenswert. Und sie haben genügend Probleme, nach wie vor Immobilienmarkt, Jugendarbeitslosigkeit. Also es gibt schon Problemfelder und es kommt eins hinzu jetzt, Staatsverschuldung. Die Staatsverschuldung ist zwar zu großen Teilen investiv, aber viele der Investitionen haben nicht funktioniert. Dann sind sie doch wieder konsumtiv und die laufen jetzt auch mittlerweile auf Niveaus Richtung 100% bei der Staatsverschuldung. Die ist zwar maßgeblich binnenfinanziert, also von daher auch nicht mit den Risiken verbunden. Sie haben 3,3 Billionen Devisenreserven, die höchsten der Welt. Also von außen nicht angreifbar. Aber auch da muss langsam mal ein bisschen Aristoteles rein. Das heißt dann durchaus etwas weniger Wachstum, aber eine höhere innere Stabilität. Und insofern schaue ich auf immer noch entspannt auf China. Aber die Problemherde, und ich weiß, man hört mir manchmal auch in Peking zu, die Problemherde sollten stärker in den Fokus genommen werden.
Und warum steigt Gold weiter aus deiner Sicht? Sind es die Staatsschulden oder gibt es noch andere Gründe?
Es ist für mich die Veränderung der Achsen der Welt, der finanzökonomischen Achsen. Und es gibt einen Katalysator, ich glaube, der ist von elementarster Bedeutung, nämlich die Konfiszierung russischer Devisenreserven. Hm. Und das tut dem US-Dollar und Euro nicht gut. Das heißt, wofür braucht man Devisenreserven, wenn es hart auf hart geht? Das können Konfrontationen untereinander, miteinander oder auch gegenüber dem Westen sein. Und wenn dann meine Devisenreserven keine Reserven mehr sind, sondern plötzlich Hypotheken, dann graben wir uns ein. Und das ist für mich der Grund, warum Gold weiterlaufen wird. Ich habe heute noch ein anderes Interview gemacht, in Schriftform, und da wurde mir diese Frage auch gestellt. Für mich ist die Frage nicht, ob 4.000 kommt oder 4.500. Das ist nicht die Frage des Ob, das ist die Frage des Wann. Weil wir debasieren unser Finanzsystem. Und Gold kann ich nicht debasieren, weil es nur eine begrenzte Menge gibt. Ich kann das zwar über Futures versuchen, ein bisschen die Charaktermerkmale temporär zu etablieren, aber nicht nachhaltig. Und insofern bleibe ich für Gold weiter positiv. Der globale Süden diversifiziert weiter zentralbanktechnisch in diese Asset-Klasse. Und ich muss sagen, wenn ich kein Gold in meinem Depot hätte, ich würde mich sehr unwohl fühlen. Es hat einen Versicherungscharakter, aber es ist gleichzeitig ein Asset, das in meinen Augen weiter deutliches Potenzial hat. Und gerade die Verschuldungsorgien, die du eben angesprochen hast, jetzt Frankreich, Deutschland geht jetzt auch Richtung mit diesen Modellen perspektivisch auf 80% der Wirtschaftsleistung, Großbritannien ist hoch, USA ist hoch. Also die Strukturdaten, die wir im Westen haben, die waren früher immer besser als im globalen Süden. Deswegen Lateinamerika-Krise, Asien-Krise, alles mögliche an Krisen. Wir sind mit dem Schnupfen durchgekommen, die bekannte Lungenentzündung. Ich habe bei meinen Präsentationen ein Slide. Die Strukturdaten in den bedeutenden Ländern des globalen Südens sind heute besser als die des Westens. Und deswegen steigt Gold.
Volker, kommen wir zum Abschluss. Korrektur jederzeit möglich, hast du gesagt. Aber wenn eine kommt, wäre das für dich ein Kauf?
Ja, eindeutig ja. Ich will eins mal sagen für mich. Und das ist auch eine Lernkurve, die ich in meinem Leben selber gemacht habe. Ich setze auf die Kreativität der Menschen. Und indem ich in starke Unternehmen investiere, investiere ich genau in diese Kreativität. Und ich glaube an die Zukunft. Ich glaube an eine gute Zukunft. Ich glaube an technologische Lösungen. Denn jeder Tag zeigt es uns doch, dass das die Ansätze sind, die uns eine Zukunft generieren. Nicht der statisch ist, gewinnt, sondern der dynamisch ist. Und die Unternehmen sind dynamischer als die Anlagen. Und insofern, ich glaube, dieses Wissen greift immer mehr um sich und auch die Basierung unseres Finanzsystems, das heißt die Fragilität des Finanzsystems, zwingt einen eigentlich verstärkt in reale Assets zu gehen. Und das sind Aktien. Das sind Edelmetalle als Beispiel. Das sind auch zum Teil Kryptoanlagen, will ich nicht in Abrede stellen. Und das sind die Assetklassen, die in meinen Augen weiter eine Outperformance hinlegen werden.
Und abschließendes Statement. Es wurde ja oft der Herbst der Entscheidungen angekündigt in der Politik. Was können wir dieses Jahr noch machen, damit es hoffentlich bald besser wird? Deine Botschaft an Merz und Frau Reiche und Herrn Mirsch.
Den Mutigen gehört die Welt und wir brauchen hier Schröder mal zwei. Herr Merz, machen Sie ihn. Ja, das kann. Vielleicht werden Sie nächstes Mal nicht wiedergewählt, aber Sie gehen in die Geschichte ein als ein Kanzler, der den Wandel zum Guten bewegt hat. Und dasselbe gilt auch für alle Politiker aller Parteien. lassen Sie uns gemeinsam anstrengen. Ich bin kein Mann, der für Parteien steht. Das verbietet sich durch meine Funktion. Aber ich kann nur eins sagen, dieses Land verdient was Besseres als das, was wir vermeintlich derzeit haben. Ich hoffe, ich irre mich, dass dieser große Sprung möglich ist. Und dieses Land hat auch was Besseres verdient, als was wir die 15 Jahre vorher hatten. Die Bürger und die Unternehmen. Was muss gemacht werden? Energiepolitik auf den Kopf gestellt werden. So wie Großbritannien ganz klar pro Atomkraft. Vor kurzem war der CEO von Westinghouse in Deutschland, hat gesagt, für wenige Milliarden können wir die alten Atomkraftwerke wieder in Gang setzen. Das ist der billigste und schnellste Weg. Neue zu bauen, wissen wir, in Deutschland dauert lange. Dann gibt es mittlerweile kleine Modularanlagen, wo man sogar den
die Tech-Player alle drauf, ja.
Atommüll, der hier gelagert wird, wiederverwerten kann. Und dann haben wir für hunderte Jahre genügend Brennstoff. Also diese Möglichkeiten ernsthaft zu forcieren, verkürzte Genehmigungswege. Wir brauchen einen Energiemantel, der massiv ausgeweitet wird in Deutschland. Wir brauchen günstige Energiepreise und eine Energieversorgungssicherheit. Das ist der eine Punkt. Zweites, Steuern runter. Sozialstaat muss angepasst werden an die Möglichkeiten, die wir hier haben. Und wenn man diese Themen ernsthaft beordnet und gleichzeitig wahrnimmt, dass man im Bereich IT aggressiv nach vorne gehen muss, das fordere ich seit Snowden, den IT-Airbus, dann werden wir Zukunft gewinnen, Infrastruktur in Ordnung bringen. Wir fallen so zurück, also ganz im Ernst, ich bin so neidisch, wenn ich in Südeuropa unterwegs bin, die Züge sind pünktlich. 1980 habe ich Interrail gemacht, da kam irgendwann mal im Süden Zug. Und in Deutschland war alles pünktlich. Heute in Deutschland kommt irgendwann mal ein Zug und wenn ich im Süden bin, ist alles pünktlich. Einfach mal zurückkehren zu dem, was uns stark gemacht hat. Und dann gewinnen wir die Zukunft wieder.
Volker, ich hoffe, es hören ein paar zu und ich glaube, wir haben einiges zu tun, aber wir haben natürlich auch die Möglichkeiten. Griechenland ist ja das beste Beispiel und ja, ich glaube auch eine tolle Inspiration für uns. Danke dir.
Genauso ist es. Ich danke dir. Auf bald.
Und danke. Auf bald, Volker. Auf jeden Fall werden wir uns bald wieder sehen und sprechen. Und ich hoffe, ihr seid auch bald wieder dabei. Wenn dir meine Interviews gefallen, kannst du mir einen riesen Gefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und wir freuen uns sehr auf eure Kommentare, auf euer Feedback. Danke dir in den hohen Norden. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.